Ja, sicher. Wir haben jetzt andere Probleme im Moment. Die letzten Auswirkungen der Corona-Pandemie waren noch nicht einmal ausgestanden, da hat Russland die Ukraine überfallen. Seither hetzen und hecheln auch wir Medien nahezu atemlos durch weitere Kriege, Krisen und Katastrophen. Und vieles haben wir schon wieder vergessen, wie das war und was danach passierte, als uns im Januar 2020 die ersten Radioberichte aus China erreichten, hier im SWR am 7.1.
Die Informationen, die es über den rätselhaften Krankheitsausbruch gibt, sind sehr spärlich. Als wahrscheinlicher Ausgangspunkt gilt eine Markthalle in Wuhan. Sie wurde inzwischen geschlossen.
Schnell wird klar, dass es ein neuartiges, gefährliches Virus ist, dieses Covid-19, das auch Deutschland verändern wird. So gibt es in den darauffolgenden 3 Jahren in Deutschland an mehr als 180 Schultagen keinen normalen Unterricht. Mehr als in den meisten Ländern Westeuropas. Zudem werden zum Schutz von Risikogruppen zeitweise viele Grundrechte außer Kraft gesetzt. Manche fürchten zu strenge Regeln, Lockdowns. Es wird über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Der Soziologe Heinz Budde, in der Corona-Zeit Berater des Bundesinnenministeriums, hat gerade dem Spiegel gesagt, der Staat stand plötzlich im Wohnzimmer. Das habe zu Gegenreaktionen geführt, zu einer Verbitterungsschleife, deren Auswirkungen man bis heute spürt. Auch bei uns in der Redaktion waren wir nicht immer einer Meinung. Auch wir waren ja im Krisenmodus, weil wir eben Menschen sind. Und vielleicht waren wir auch manchmal zu unkritisch. Aber haben wir Journalisten bei der SZ zu brave Interviews geführt? Sind Forscher und Forschung zu wenig von uns hinterfragt worden? Waren wir frei von Panikmacher? Bereits vor einem Jahr hatte auch SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer Bilanz über unsere Arbeit gezogen, die auf ein immenses Leserinteresse gestoßen ist. Ich habe Sie gebeten, das für diese Sendung noch einmal in Kürze zu wiederholen.
Unsere Corona-Berichterstattung war aus meiner Sicht eine starke Teamleistung, eine überaus intensive, hochkonzentrierte Zusammenarbeit über alle Ressortgrenzen hinweg, mit hoher Fachkompetenz und großer Verlässlichkeit. Und obwohl es einige Leserinnen und Leser anders sahen und es auch anders beurteilen dürfen, die Corona-Berichterstattung war nach meiner Einschätzung in den allermeisten Fällen ausgewogen und unaufgeregt. Ja, was hätten wir besser machen können? Schreiben, was ist? Sie wissen es, so lautet das journalistische Credo. Aber was ist, wenn man nicht so genau weiß, was ist? Und das war ja vor allem zu Beginn der Pandemie der Fall. Journalismus, so bin ich überzeugt, muss auch Ungewissheit aushalten. Diese Ungewissheit muss auch transparent gemacht werden. Das hätten wir da und dort vielleicht noch mehr tun müssen.
Arbeiten wir also ein Stück weit die Corona-Zeit auf und reden wir auch über mögliche Fehler in dieser Folge von Das Thema. Mit meiner Kollegin Christina Berndt aus dem Wissenschaftsressort der SZ. Die promovierte Biochemikerin war zur Zeit der Pandemie häufig Gast in Talkshows und wurde damals so etwas wie das öffentliche Gesicht der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Christina, schön, dass du da bist. Wann hast du denn begonnen, dich wirklich intensiv mit dem Thema Corona und Covid auseinanderzusetzen?
Tatsächlich erst im März 2020. Da ging ja schon einige Wochen das Virus in China um. Aber ich war damals gar nicht in der Wissenschaftsredaktion, die zwar mein Zuhause ist und wo ich davor 15 Jahre lang war. Aber zu der Zeit gehörte ich zur Wochenendredaktion der Zeitung und habe gar nicht so viel mich mit aktuellen Themen beschäftigt.
Und dann hast du dich selbst versetzen lassen?
Ja, genau. Ich bin dann zurück in die Wissenschaftsredaktion, als klar wurde, dass dieses Thema immer größer wird und dass man da auch einfach mehr Man- and Women-Power braucht, um das zu bearbeiten, und wollte das dann auch gerne machen, weil klar, ich meine, wenn man Wissenschaftsjournalistin ist, dann will man bei dem Thema natürlich unbedingt auch mitarbeiten. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe am Anfang unterschätzt, was da abgeht.
Das haben wir, glaube ich, alle nicht gedacht. Was ist denn deine Expertise gewesen, dass du dich freiwillig zum Dienst gemeldet hast?
Ich bin ja von Haus aus Biochemikerin, also das habe ich studiert und in Immunologie promoviert, auch viel Virologie im Studium gemacht. Das ist also durchaus genau meine Expertise, ja, und im Grunde auch seit ich denken kann, ja, seit ich Wissenschaftsjournalismus mache, was nun über 25 Jahre ist, warten wir eigentlich, haben wir gewartet auf die Pandemie. Wir haben immer gewusst, da kommt was, haben aber eigentlich immer mit einer Grippepandemie gerechnet.
Dann gab es diese ersten Fälle in China, dann im Februar bei uns dann auch die ersten Fälle und es gab die ersten Toten. Welche Studien waren denn damals schnell bekannt?
Was schnell bekannt war, war das Virus. Das war eigentlich ganz wichtig, dass klar war, um welchen Erreger geht es hier, dass auch klar war, was hat der für ein Erbgut und dass man deshalb relativ schnell einen Nachweis machen konnte. Ja, ohne das wäre es extrem schwierig gewesen. Wir hatten also sehr schnell PCR-Tests, aber auf der anderen Seite waren wirklich die Dinge so unbekannt. Es gab so viele Fragezeichen. Man wusste ja anfänglich nicht mal, wie wird das nun eigentlich übertragen? Und dann dämmerte so langsam, dieser Erreger wird auch schon übertragen, wenn ein Mensch noch gar nicht offenkundig krank ist. Also normalerweise schniefst du und hustest und dann bist du ansteckend für andere. Aber bei diesem Coronavirus war es halt so, du warst schon ansteckend, bevor du selbst überhaupt wusstest, dass du krank bist. Und als das klar wurde, so auch in den ersten Wochen des Jahres 2020, da ahnten die, die das wussten, schon, puh, das kann hier ganz schön schwierig werden.
Und dass es so gefährlich ist, war dir relativ schnell klar?
Ich selber habe am Anfang gedacht, na ja, also mein Gott, an Grippe sterben auch jeden Winter mehrere tausend Leute. Ich habe das am Anfang so nicht eingeschätzt. Aber dann kamen eben relativ schnell Hinweise darauf, wie gefährlich das werden kann, gerade auch durch diese symptomlose Übertragung und auch dadurch, dass es dieses Virus sich ja eben durch Aerosole überträgt und nicht nur durch angefasste Flächen oder so, ne? Und das ist natürlich eine Kombination. Also sich einfach anstecken beim Atmen, nur weil jemand neben dir atmet und auch noch jemand, der selber gar nicht weiß, dass er krank ist und zu Hause bleiben sollte. Das ist natürlich eine Kombination, die echt schwierig war.
Wie offen haben denn die Wissenschaftler mit dir damals gesprochen und wie wirkten sie? Wirkten sie panisch, ratlos, zweifelnd?
Naja, viele Antworten hatten die am Anfang auch nicht. Aber ich finde schon, dass die eine Ruhe ausstrahlten. Also, dass sie schon sahen, das ist gefährlich und man muss Maßnahmen ergreifen. Aber es war nicht so, dass sie irgendwie panisch wirkten. Also, das fände ich jetzt zu viel. Da ich nun selber ja tatsächlich aus der Immunologie komme und dort auch aus der Forschung eine Doktorarbeit gemacht habe, kenne ich tatsächlich viele von denen, die dann später eine größere Rolle spielten, auch in der öffentlichen Diskussion, schon viele, viele Jahre. Insofern würde ich schon sagen, nein, die waren offen, die waren ehrlich, die haben das besprochen, was sie besprechen konnten. Aber klar, die hatten viele, viele Fragen.
Auf welche Quellen hast du denn damals zurückgegriffen?
Wir schauen ja tatsächlich in die Fachliteratur selber hinein. Wir gucken auf Dinge, die publiziert werden. Das Problem ist nur, in so einer Pandemie werden die Dinge auch schneller publiziert. Das hieß auch, dass solche wissenschaftlichen Publikationen direkt ins Netz gestellt wurden, ohne dass andere Wissenschaftler das schon ganz genau angeguckt und auf Herz und Nieren geprüft haben, wie das eigentlich üblicherweise passiert. Also es waren, die Schwelle war niedriger, um seine Veröffentlichungen in die Welt zu bekommen, was das natürlich für uns Journalisten wiederum schwieriger macht, weil wir dann uns ja weniger auf das verlassen können, was da publiziert wird. Wir müssen also umso mehr mit ExpertInnen reden, um so an dieses Wissen zu kommen. Und dann geht's natürlich los. Wen fragt man? Wer ist eine gute Expertin und wem traut man eher nicht so über den Weg?
Genau, das wäre jetzt mal eine Nachfrage gewesen, denn Follow the Science hieß es ja immer und dann war aber die Wissenschaft völlig uneins. Länder wie Schweden sind auch in der Beratung, auch bei denen mit Virologen, ja einen völlig anderen Weg gegangen als wir. Wie hast du damals einen Kompass für dich selbst gefunden?
Also mein Kompass ist grundsätzlich, wenn ich ExpertInnen für verschiedene Themen suche, danach zu schauen, woran arbeiten die wirklich? Also wo ist denn deren Expertise? Und das sind dann für mich schon erstmal die wichtigeren ExpertInnen, die tatsächlich mit Coronaviren arbeiten und auf diesem Gebiet viel wissen. Aber klar, davon haben wir auch nicht so viele in Deutschland. Da fällt einem dann sofort der Christian Drosten von der Charité ein. Und dann wurde die Luft auch relativ schnell dünn. Dann muss man im Grunde ja auch auf andere VirologInnen zurückgreifen und EpidemiologInnen, ImmunologInnen, was es halt alles so gibt auf diesem Feld. Ja, und dann ist die Frage, wer sind gute ExpertInnen? Und es ist schon so, man muss Fragezeichen dran machen, immer auch an Menschen, die sagen, ich erzähle hier was mit einer gewissen Expertise, weil die natürlich auch irren.
Dann gab es tatsächlich einen Krieg der Virologen. Haben wir uns da auf eine Seite gestellt?
wir haben uns ein bisschen auf eine Seite gestellt, das würde ich schon sagen, weil wir einfach, wenn man das denn so übernehmen will, dieses Bild vom Krieg der Virologen, ich sagen würde, der Christian Drosten hatte einfach zumindest zu Beginn die größere Expertise. Und wenn du jetzt sagst, naja gut, warum haben wir ihm mehr vertraut als dem Hendrik Streeck zum Beispiel, dann erinnere ich mich wirklich noch an ein Interview, wo ich dachte, mir fallen gleich irgendwie die Schuppen aus den Haaren, wie Otto Walkes sagen würde. Da erzählte der uns im Oktober 2020 in einem Interview, das wir führten, dass er eben jetzt gerade diesen Brief mit der Kassenärztlichen Vereinigung publizieren möchte, dass man bloß keinen Shutdown machen darf. Und die Welle, die stieg und stieg zu dieser Zeit. Also die Totenzahlen stiegen, die Intensivbetten wurden belegt. Wir hatten ja auch noch gar keinen Impfstoff. Wir reden also von Oktober 20. Und er plädierte damals dafür, sozusagen dem Virus die Schleusen zu öffnen. Das war für mich so ein Zeichen, dass ich dachte, puh, ich finde jetzt die Expertise hier wirklich schwierig. Deshalb habe ich ihn zu manchen Fragen nicht mehr gehört, weil aus meiner Sicht seine Expertise in manchen Aspekten einfach nicht gegeben war. Aber zu anderen Sachen habe ich ihn sehr wohl gehört. Ich meine, was positiv war an Herrn Streeck, war, dass er ja wirklich Feldforschung gemacht hat. Der ist ja nach Heinsberg in diesen Ort, in dem eben durch Karneval so der erste Hotspot in Deutschland war, hat da wirklich mit Menschen geredet, hat getestet, hat als einer der ersten auf der Welt auch diesen fehlenden Geruchssinn beschrieben, den Menschen nach so einer Infektion hatten. Und zu all diesen Dingen fand ich seine Expertise sehr vertrauenswürdig. Es ist für uns Journalisten ja auch der Job, zu sagen, was sind vertrauenswürdige ExpertInnen, was sind vertrauenswürdige Nachrichten. Ja, manchmal wird uns das vorgeworfen, aber natürlich ist das ja unsere ureigenste Kompetenz und auch unsere Aufgabe, auszusortieren, welche Nachricht wir unseren Leserinnen und Lesern übermitteln. Also es gibt jeden Tag Millionen Nachrichten, aber unser Job ist es zu sagen, das hier solltet ihr wissen.
Du warst ja auch sehr begehrter Gast bei uns in unserem Podcast. Aber lass uns nochmal über diese feindselige Atmosphäre reden. Was hast du damals aushalten müssen?
Na, ich hatte schon auch heftige Angriffe dann, bis hin zu so KZ-Vergleichen. Aus ihnen wäre auch eine gute KZ-Wächterin geworden oder Frau Goebbels wurde ich irgendwann mal genannt, solche Dinge. Also da kamen schon so heftige Querschläger, die wir dann, wenn es so dezidiert wurde, auch zur Anzeige gebracht haben. Ansonsten war das nicht so viel. Also ich muss mich jetzt nicht vergleichen hier mit einer Alena Büchs, der Ethikratvorsitzenden, die dann irgendwann Personenschutz brauchte, oder einem Karl Lauterbach, der ja auch nur noch mit Bodyguards durch die Welt geht. Also so war das bei mir wirklich, wirklich nicht. Also ich konnte das, was passiert ist, eigentlich ganz gut aushalten.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr hysterisch wurde. Glaubst du, dass wir Journalisten auch manchmal hysterisch gewesen sind?
Ich selbst war nicht hysterisch und ich glaube auch nicht, dass wir als Zeitung in dem Sinne hysterisch waren oder hysterische Botschaften verkündet haben, aber wir haben erzählt, was wir wussten und wir haben das mitgeteilt und das wirkte aber auf Menschen in dieser Massivität, glaube ich, schon angsteinflößend. Also das weiß ich ja auch von Leserfeedback, das ich da bekommen habe, dass Menschen schon fanden, wenn jetzt jeden Tag die Schlagzeile Corona ist, dann ist das too much. Und wie geht man da den richtigen Weg? Natürlich müssen wir auch aufklären bei einer todbringenden Krankheit, einem sehr krankmachenden Virus. Also man muss die Menschen ja auch informieren, genauso wie ich sie informieren muss über den Ukraine-Krieg und die Energiekrise und die Auseinandersetzungen in Gaza. Und auch wenn Menschen das vielleicht nicht gerne hören. Ja, wir sollten sicherlich grundsätzlich als Zeitung auch aufpassen, dass wir keine Panikmache betreiben und wir sollten auch die positiven Nachrichten betonen und auch die Möglichkeiten, sich zu schützen zum Beispiel. Man, wenn man über Masken schreibt, dann ist es ja auch wieder was, wo man den Menschen eine Selbstwirksamkeit wieder in die Hand gibt. Man kann ja was tun gegen dieses Virus. Das ist sicher auch wichtig. Aber klar, wir müssen auch auf die Risiken hinweisen.
Also ich habe mich wirklich vorbereitet auf diese Sendung. Trotzdem ist es mir nicht gelungen, eine Bilanz ziehen zu können. Wie viele Tote gab es denn?
Wahrscheinlich gut 200.000 in Deutschland. Das ist ja auch gar nicht so einfach zu berechnen. Also man versucht ja herauszufinden, wie ist die Übersterblichkeit. Also nur dadurch weiß man ja oder glaubt man zu wissen ja auch, wie viele Menschen so in einem Winter an einer echten Grippe gestorben sind in den vergangenen Jahren. Man berechnet, wie viele würden normalerweise sterben und wie viele waren es jetzt in der Pandemie. Und da sieht man eben, es waren 215.000 mehr, als man erwarten würde. Aber das ist alles tricky zu berechnen. Das geht schon damit los, dass in Deutschland jedes Jahr mehr Menschen sterben, weil wir eben immer älter werden. Einerseits haben zwar Menschen auch eine längere Lebenserwartung, aber dadurch, dass unser Durchschnittsalter so viel steigt, haben wir eben jedes Jahr eine etwas höhere Sterblichkeit. Und das muss man ja zumindest schon wieder rausrechnen. Und so kommt man auf Schwankungen. Dann haben wir natürlich auch noch andere Effekte, die Menschen umbringen. Es gab eine starke Hitzewelle zum Beispiel, die hat auch viele Tote gefordert. Also insofern ist man nicht so ganz sicher, wie viele Tote denn nun wirklich auf das Konto der Pandemie gingen, aber wahrscheinlich waren es 200.000.
Hätten wir früher an oder lieber mit Corona schreiben sollen bei den Toten?
Ja, wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, das besser zu differenzieren. Aber wenn man nochmal guckt auf diese Übersterblichkeitszahlen, dann ist der Unterschied nicht so groß, wie es dann gerne wieder von Kritikern der Corona-Maßnahmen auch gesagt wird. Also Menschen, die mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation liegen oder im Krankenhaus, für die ist diese Corona-Infektion ein Problem? Das sagt dir jeder Intensivmediziner. Das ist nicht egal. Du liegst da vielleicht dann in dem Moment wegen deinem Herzinfarkt. Aber wenn du dann auch noch Corona hast, ist das wahrscheinlich das, was dich umbringt, wenn du denn stirbst. Ja? Insofern ja, es ist schon vernünftig, das irgendwie auch zu trennen. Aber es ist auch wieder Quatsch, so zu tun, als gäbe es ein mit Corona und Corona hatte überhaupt keine Schuld.
Hast du denn einen Überblick, wie viele Menschen sich in Deutschland haben impfen lassen?
Ja, das waren ganz schön viele. Also wenn wir jetzt heute immer darüber reden, dass es auch viele Menschen gibt, die sich nicht haben impfen lassen wollen, dann ist das zwar auch wahr, aber wir haben schon eine Impfquote insgesamt von 77%. Also 64 Millionen Menschen haben sich impfen lassen. Dabei immer bedenkend, es gibt ja auch davon viele Kinder. Also es ist schon wirklich eine hohe, hohe Impfquote. Allerdings eine dritte Impfung haben dann nur noch so ungefähr 52 Millionen Menschen, also so gut 60% bekommen. Aber eigentlich war die Zustimmung zur Impfung sehr hoch.
Die Schutzwirkung haben wir heute noch?
Die lässt tatsächlich nach. Allerdings haben wir ja inzwischen sozusagen alle auch natürliche Auffrischimpfungen bekommen, also durch das Virus. Es hat ja quasi jeder mittlerweile auch das Virus selber gehabt, eine Infektion gehabt, die dann auch den Impfschutz wieder auffrischt. Gleichwohl kann man auch sagen, ältere Menschen, bitte passt auf euch auf. Es ist durchaus sinnvoll, zu Beginn dann auch des nächsten Winters wieder sich nochmal eine Auffrischungsimpfung zu holen.
Haben wir uns bei der Erfolgsquote der Schutzimpfung getäuscht?
Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Also wir haben am Anfang ja gedacht, irgendwie das hilft so stärker umfassend und wir hatten vor allem auch die Hoffnung, es würde die Übertragung des Virus stärker verhindern, als es das dann tat. Da muss man aber auch sagen, das Virus hat sich halt auch verändert. Ja, man hat es da nun mal auch mit einem lebenden System zu tun und auch die Forderungen nach Impfpflicht, die zwischendurch immer mal aufkamen. Also das wäre sicher besser gewesen, diese Dinge besser zu kommunizieren und auch besser zu hinterfragen. Und womöglich hätte auch die Wissenschaftler schneller sagen müssen, naja, bei so einem Atemwegserreger, so einen umfassenden Impfschutz, kriegt man da wahrscheinlich gar nicht hin. Aber man muss auch noch mal Fußnote sagen, die Impfung hilft extrem gut vor schweren Verläufen. Also das ist gar keine Frage. Ja, also man steckt sich vielleicht trotzdem an mit diesem Virus, aber man ist sehr gut davor geschützt, daran zu sterben.
Haben wir mögliche Nebenwirkungen der Impfung und Impfschäden für harmlos oder gar nicht ernst genommen?
Ich glaube, dass man schon zu wenig Blick auf die selteneren Impfschäden hatte. Also es wurde, glaube ich, schon am Anfang zu pauschal gesagt, dass das einfach irgendwie quasi nebenwirkungsfrei sei, so ungefähr, so hat es ja der Lauterbach gesagt. Dann kamen aber ja andererseits auch ganz, ganz schnell die ganz spezifischen Impfnebenwirkungen dieser Impfungen heraus. Also man mag vielleicht anfänglich gedacht haben, oh toll, jetzt kommt die Impfung der Heilsbringer. Und ich würde auch immer noch sagen, das war auch so, weil ohne das hätte diese Pandemie einfach viel, viel länger gedauert und viel mehr Tote gefordert. Aber man hätte von Anfang an auch sagen müssen und deutlicher sagen müssen, es gibt Impfschäden wie bei jeder Impfung. Sie sind selten, aber es gibt sie. Dann kam allerdings ja sehr, sehr schnell heraus, dass diese Vektorimpfstoffe, AstraZeneca, wir erinnern uns, dass die in sehr seltenen Fällen extrem schwere Nebenwirkungen verursacht. Da gab es dann dieses Hin und Her, sollen eher ältere oder eher jüngere Menschen diese Impfung bekommen. Und dann kam auch relativ schnell raus, dass die mRNA-Impfstoffe wiederum bei den jungen Männern das Risiko für so eine Herzmuskelentzündung erhöhen. Und da muss ich schon sagen, haben wir als Süddeutsche von Anfang an ganz klar und deutlich darüber berichtet. Also ich gehörte mit zu den Ersten, die über diese Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern geschrieben hat. Wir haben da nichts verheimlicht. Also, aber was ich eben schon sehe als Problem, dass wir erst auf diese spezifischen Nebenwirkungen groß eingegangen sind, dass man so insgesamt einfach immer auch dazu sagt, ja, eine Impfung ist ein medizinischer Eingriff sozusagen, wie alles andere auch. Und es gibt auch Risiken. Das wäre sicher, hätte uns gut gestanden, das deutlicher zu machen.
Zwar gab es damals einen Pandemieplan aus dem Jahr 2017, aber wirklich tauglich war der nicht. Covid-19 hat Deutschland im Januar 2020 also kalt erwischt. Danach ging es Schlag auf Schlag bis Ende 22, Anfang 23. Zur Erinnerung nur ein paar einschneidende Ereignisse, die hier passiert sind. Am 27.01.2020 werden auch hierzulande erste Covid-Infektionen bekannt. Und ab dem 9. März gibt es auch hier erste Todesfälle. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU rät zur Absage großer Veranstaltungen. Am 11. März spricht die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals von einer Pandemie. Kurz darauf pausiert die Fußball-Bundesliga, Konzerte werden abgesagt, erste Fabriken schließen. Ab Mitte März werden die Grenzen zu unseren Nachbarländern kontrolliert, denn es gibt diese verstörenden, angsteinflößenden Nachrichten aus Norditalien, wie hier in einem Bericht des ARD-Weltspiegels.
In Bergamo starben in den vergangenen Wochen hunderte Menschen. Sie mussten die Leichen zur Einäscherung mit Militärfahrzeugen aus der Stadt bringen. Bilder, die sie hier niemals vergessen werden. Eine ganze Generation stirbt in Norditalien, sagen viele.
Mitte, Ende März 2020 traf das Coronavirus dann auch Deutschland hart. Die Zahl der Toten verdoppelte sich, das öffentliche Leben kam mit dem ersten Lockdown zum Erliegen. Der Frühling und der Sommer vor 4 Jahren haben die Situation dann aber zunächst entspannt, bis es im Winter wieder Teil-Lockdowns mit Kontaktverbote und Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten gibt. Am 18. November ordnen Länder und Behörden die Schließung von Kitas und Schulen an. Wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk erscheint, dass der Impfstoff von BioNTech Pfizer am 21. Dezember eine Marktzulassung in der EU erhält und in Deutschland kurz darauf Massenimpfungen beginnen. Es gibt weitere Lockdowns und die hochansteckende Delta- und Omikron-Varianten erreichen Deutschland. Im November 2021 tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Zutritt in Busse und Bahn nur noch mit 3G, also für Geimpfte, Genesene und Getestete. Es folgt später 2G und ab Mitte März gilt für Arbeitnehmer in Pflegeberufen eine Impfpflicht. Kurz darauf aber scheitert im Bundestag ein Antrag für eine allgemeine Impfpflicht, und zwar deutlich. Bereits ein Jahr zuvor, am 22. April 2020, hat der damalige Gesundheitsminister Spahn im Bundestag zu den Maßnahmen Rede und Antwort gestanden. Und da hat der CDU-Politiker gesagt,
dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Dafür muss man natürlich bilanzieren, was zu verzeihen ist. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, wir werden einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Was muss man uns verzeihen?
Man muss uns verzeihen, dass wir zum Teil zu einseitig kommentiert haben. Also gerade beim Thema Impfpflicht sehe ich das, dass wirklich die Redaktion auch so pro Impfpflicht war. Also ich persönlich nicht, weil ich immer fand, dass man Menschen zu sowas nicht zwingen darf und das wirklich ein zu großer Eingriff ist. Der Großteil der Kollegen war zum Beispiel in dieser Zeit für eine Impfpflicht und ich finde, da hätten wir vielleicht doch noch mehr Energie reinsetzen müssen, Kollegen zu finden und zum Schreiben zu motivieren, die anderer Meinung waren, damit man da einfach stärker ein Gleichgewicht hält.
Ein weiteres Thema: Schulen. Karl Lauterbach war damals noch nicht Gesundheitsminister, hat im November 2020 aber behauptet, dass die Schulen der Treiber der zweiten Welle seien. Stimmte aber nicht. Haben wir das ungeprüft nachgeplappert?
Nein, das haben wir nicht. Also ich weiß, ich habe ja immer mal wieder auch Auseinandersetzungen mit Lesenden gehabt, die mir dann Briefe schrieben und sagten, sie waren ja immer für Schulschließung. Stimmt nicht. Wir haben sehr, sehr früh sehr kritisch auf die Schulschließungen geguckt. Da gab es sicherlich auch mal eine andere Stimme in der Zeitung, aber eigentlich haben wir sehr deutlich auf die Probleme hingewiesen, haben die Statements und Untersuchungen der KinderärztInnen auch sehr breit, auch als Aufmacher auf Seite 1 referiert. Wir haben das schon gesehen, dass die Problematik da ist. Ich glaube, es haben nicht viele Menschen erwartet, ich auch nicht, dass die psychischen Erkrankungen so steil hochgehen. Wir haben eher gedacht, nicht soziale Teilhabe, die Schere zwischen gebildet und ungebildet wird noch größer. Kinder brauchen das einfach für eine gesunde Entwicklung, zur Schule zu gehen, so einen geregelten Tagesablauf zu haben. Dass es nun tatsächlich so einen heftigen Effekt auf Depression, Essstörung, Angststörung hatte, das habe ich in diesem Extrem auch nicht erwartet.
Also haben wir zu sehr auf die Älteren geschaut?
Das würde ich sagen. Also die Politik auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich als Journalistin und wir als Zeitung haben sehr kritisch die Schul- und Kindergartenschließungen begleitet. Aber ja, Politiker haben sich dafür entschieden, die alten Menschen zu schützen. Natürlich auch im Glauben, dass es den Jungen nicht so sehr schaden würde. Ja, wir haben ja damals nicht gegengerechnet, Sterbende in Altenheimen gegenüber Kindern mit Essstörungen. Also ich glaube, dieses Extrem haben sehr wenige erwartet. Von daher war es nicht in Ordnung und man hätte aus meiner Sicht eher mehr zum Homeoffice zwingen müssen. Ne? Das hat man sich halt nicht getraut. Die Wirtschaft wollte man halt nicht so richtig anfassen. Schulen schließen fand die Politik nicht so ein Problem, obwohl das nun eben eindeutig so schwerwiegende Folgen hatte.
Waren dann im Nachhinein die Lockdowns gerechtfertigt?
Ich glaube, ja. Ich glaube, wir begehen wirklich einen Rückschaufehler, wie das so schön heißt in der Psychologie, wenn wir so heute sagen, mein Gott, das war ja alles völlig übertrieben. Also ja, heute sind wir geimpft, wir haben es nur noch mit Omikron zu tun und nicht mit dem Wuhan und der Delta und diesen anderen ganz fiesen Varianten. Und heute sagt man so ganz entspannt, mein Gott, Corona kriege ich jetzt jedes Jahr wie eine Erkältung. Aber das war ja damals nicht so. Wir wussten auch nicht, was kommt. Wir hatten keine Impfung. In anderen Ländern sind die Leute gestorben, wie die Fliegen zum Teil. Also meiner Ansicht nach war dieser erste Lockdown total wichtig und auch hocheffektiv. Und im Grunde, wenn man auch nochmal drüber redet, welche Fehler haben wir auch gemacht als Zeitung, welchen Fehler habe ich gemacht, war zum Beispiel in dieser ersten Winterwelle dann 2021, da hatten wir doch erst nur diesen leichten Wellenbrecher-Lockdown, weil man sich halt nicht mehr traute, wieder so harte Maßnahmen zu ergreifen. Auch da hatte man ja noch keine Impfung bis Weihnachten. Und damals habe ich auch kommentiert, ja, Wellenbrecher reicht erstmal langsam und ne, lass mal die Leute ein bisschen ihnen Freiheit und selbst entscheiden und so. Aber das hat wahrscheinlich viele tausend Menschen das Leben gekostet, dass man da nicht doch noch mal stärker angezogen hat und gesagt hat, Mensch, jetzt erstmal impfen und im Frühjahr kann man dann wieder ein bisschen lockerer lassen. Also es war manchmal auch einfach Fehler, dass wir uns zu wenig getraut haben.
Es gab die Aufforderung, nicht auf einer Parkbank zu zweit zu sitzen. Es gab Polizeijagden auf Jugendliche. War das nicht eine völlige Überreaktion?
Ja, manches war völlig irre. Und da würde ich auch sagen, das würde man nicht, das hat man damals schon geahnt. Also da gab es ja auch viel Empörung, wenn einem eben die Polizei da von der Parkbank verscheuchte, nur weil am anderen Ende auch irgendjemand saß. Ne? Also das hatte man damals schon geahnt und heute weiß man es sicher, dass es Quatsch war, allein auch Masken draußen zu tragen und so.
Sind wir fair mit Maßnahmenkritikern und Impfskeptikern umgegangen?
Nicht immer, glaube ich. Also da waren schon die Emotionen sehr, sehr aufgeladen. Und ich finde, man hat einfach ein Recht darauf, sich nicht impfen lassen zu wollen. Ich bin absolut für Impfungen. Das ist ein Segen für die Menschheit. Und in dieser Pandemie hat es das wieder gezeigt. Aber ja, es gibt auch Nebenwirkungen. Es gibt Menschen, die haben Angst davor. Und das hätten wir stärker akzeptieren müssen. Und das hätte man auch stärker mitdenken müssen. Und auch, dass Menschen Angst haben vor dem Polizeistaat und vor Rechten, die ihnen genommen werden. Und man hätte diese nicht, also man kann ja irgendwie auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass das so spalten muss. Da finde ich schon, sind wir insgesamt schlecht miteinander umgegangen. Und das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung, die aber natürlich auch noch benutzt wurde von der ganz Rechten, wo einfach auch nochmal absichtlich eine gesellschaftliche Spaltung betrieben wurde.
Welche Länder sind denn letztendlich gut aus der Pandemie gekommen?
Deutschland ist tatsächlich nicht schlecht daraus gekommen, gerade auch durch die harten Lockdowns, die wir zum Teil hatten, muss man schon sagen, dass wir insgesamt ganz gut aussahen. Aber natürlich gab es auch andere Länder, die da deutlich besser durchgekommen sind. Das hat ja so viele Faktoren. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch Schweden anschaut, wo man, das war ja mal so dieser Vergleich, den man zog, was ist mit Schweden? Die hatten ja nun sehr viel mehr Freiheiten. Und wenn man heute die Übersterblichkeit anguckt, dann liegt die in Schweden je nach Berechnung, also sagen wir mal zumindest sehr ähnlich wie in Deutschland. Vielleicht ist sie ein Tick besser sogar, vielleicht auch ein Tick schlechter, aber sie ist so ziemlich in der gleichen Liga. Und dann kann man sich natürlich fragen, war das jetzt überhaupt bei uns alles sinnvoll und hätte man das nicht auch anders machen können? Da muss man nur auch sagen, man muss einfach aufpassen mit solchen Vergleichen. Welches Land ist gut durchgekommen und welches Land schlecht? So einfach ist das gar nicht zu sagen. Es kommt ja auch auf die Altersstruktur in dem Land an. Es kommt darauf an, wie die Impfquote ist, wie viele Menschen haben sich letztlich impfen lassen. Es kommt auf die medizinische Versorgung an. Es kommt auch darauf an, wie die Bevölkerung wohnt. Also haben wir italienische Großfamilien irgendwie unter einem Dach? Haben wir riesige Zentren, Ballungszentren oder hat man eben 9 Millionen Einwohner in Schweden auf vielen, vielen tausend Quadratkilometern mit kaum Ballungszentren. Und man muss natürlich auch bedenken, Schweden hat gar nicht keine Maßnahmen ergriffen, wie das dann oft so schön heißt. In Schweden waren auch die oberen Klassen geschlossen im Distanzunterricht. Die Unis waren im Distanzunterricht. Also die haben nur bei den kleineren lockerer gelassen, was auch total sinnvoll war. Sie haben aber älteren Menschen auch zum Teil empfohlen, gehen Sie bitte nicht auf die Straße. Also es ist auch nicht so schwarz-weiß, wie man vielleicht meinen könnte. Gleichwohl muss man sagen, ja, womöglich jetzt bei uns mit weniger auch getan, aber wann, an welcher Stelle man wie anders hätte justieren können, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig aufzudröseln.
Braucht es so eine Art Aufklärungskommission oder Enquete-Kommission, die das sich nochmal anschaut und guckt, was für Fehler aufgearbeitet werden müssen?
Grundsätzlich glaube ich, dass das politisch wichtig ist, weil wir ja doch eine gesellschaftliche Spaltung auch seit der Pandemie erleben und das von daher wichtig ist, nochmal genau hinzugucken, wie kam es wann zu welchen Entscheidungen und welche davon waren im Nachhinein vielleicht auch völlig falsch. Daraus kann man ja auch unheimlich lernen für die Zukunft, dass man halt auch sieht, nicht solche Entscheidungsprozesse in dieser Form sollten nicht wieder stattfinden. Was braucht man denn für bessere Strukturen für eine künftige Pandemie? Und gleichwohl glaube ich, dass es schwierig sein wird, diese Dinge wirklich so aufzuarbeiten, gerade auch, weil die Unsicherheit so groß war, weil sich ständig Dinge verändert haben. Wenn man also zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas erlassen hat, dann hat man das natürlich in dieser Situation getan, auf der Grundlage des Wissens, das es zu diesem Zeitpunkt gab. Und auch in der Pandemie wusste man schon einige Monate später, dass man manche Dinge so nicht braucht und dass man sicherlich nicht im Freien Menschen auf Parkbänken auseinandertreiben muss und so weiter.
Zum Schluss die Gretchenfrage: Ist Deutschland auf eine nächste Pandemie vorbereitet?
Nicht so gut, wie man sich das wünschen würde, muss ich sagen. Also das ist jetzt alles auch so hinten runtergekippt, natürlich durch all die anderen Dinge, die direkt auf die Pandemie folgten, die anderen schweren Krisen und Herausforderungen, mit denen sich die Politik gerade rumschlägt, dass ich sagen würde, na ja, man hat ein bisschen was gelernt, wir gucken ein bisschen besser auf Viren, ne, machen also so eine Virusüberwachung im Abwasser, versuchen rauszufinden, was da los ist. Es gibt gewisse Banken für Medikamente und Impfbanken, um da ganz schnell wieder da zu sein. Aber ich finde, man müsste noch viel mehr machen. Und das Wichtigste wäre eigentlich auch selber Daten bereit zu halten, dass man da nicht so aufs Ausland angewiesen ist. Wir wären ja ohne die Briten und ohne die Israelis wirklich aufgeschmissen gewesen in dieser Pandemie. Wir müssten mehr in unserem Gesundheitssystem mit Digitalisierung arbeiten, nicht nur in den Gesundheitsämtern, sondern auch in den Kliniken uns besser vernetzen, damit wir wirklich am Puls der Zeit dann auch sind. Denn genau das muss man ja sein in so einer Pandemie, wirklich am Puls der Zeit.
Irgendwas ist ja immer. Als wir die Sendung längst fertig produziert hatten, da tauchten plötzlich diese sogenannten RKI-Files auf. Also habe ich Christina Berndt dazu noch die Frage gestellt, ob sie diese internen Gesprächsprotokolle für irgendwie brisant hält.
Als ich das gelesen habe, oh, brisante Informationen in RKI-Protokollen, da habe ich natürlich auch die Ohren gespitzt und habe gleich reingeschaut. Die stehen ja auch im Internet, man kann die nachlesen. Und tatsächlich halte ich das einfach für völlig übertrieben, diese Zuspitzung. Das sind ja Protokolle von vielen, vielen Sitzungen des Robert-Koch-Instituts von Pandemiebeginn bis April 2021. Und in den Protokollen ist einfach festgehalten, wie die Mitarbeiter dieses Krisenstabs dieser Behörde darum ringen, wie man Daten interpretieren muss, wie man Studien interpretieren muss, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Und manchmal diskutieren sie auch und sind unterschiedlicher Meinung. Aber daraus irgendeine Brisanz abzuleiten, das ist wirklich total übertriebene Interpretation. Was mir allerdings auch sauer aufstößt, sind die großen, geschwärzten Passagen. Manches versteht man ja, also dass zum Beispiel Namen von Mitarbeitenden geschwärzt werden, die nicht gerade zur Führungsebene gehören, das versteht man ja. Wir wissen, in welchem Klima wir leben und dass da mitunter ja auch Menschen heftig angegangen werden. Man versteht auch, wenn übers Ausland geredet wird, dass da vielleicht geschwärzt wird oder womöglich auch geheime Informationen diskutiert werden, die man von irgendwelchen ausländischen PartnerInnen bekommen hat. Aber an manchen Stellen würde man doch sehr gerne wissen, was da diskutiert wurde, etwa wenn es um das Thema Quarantäne und Quarantänepflicht geht, dann ist für mich nicht verständlich, warum diese Dinge nicht auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und ich bin auch der Meinung, mit solchen Schwärzungen befördert man dann letztlich auch wieder Verschwörungsmythen, ja, wo dann irgendwie hineingeheimnist wird in schwarze Stellen, was denn da wohl jetzt gestanden haben könnte. Man sieht in diesen Protokollen richtig, wie unsicher man eben auch im Krisenstab des Robert-Koch-Instituts immer wieder war. Ja, es war ja eine völlig neue Situation, ein unbekanntes Virus. Und am Anfang zum Beispiel stellte sich ja dann irgendwann mit der Zeit raus, dass offenbar auch Infizierte, die noch gar keine Symptome haben, das Virus schon weitertragen können, was natürlich wirklich ein Problem für diese ganze Pandemie war. Und wie eben ja diese Datenlage dann auch diskutiert wurde in diesem Beraterstab. Und das halte ich natürlich für total vernünftig, dass dort auch diskutiert wird, dass interpretiert wird, dass versucht wird, herauszufinden, was denn die richtigen Empfehlungen an die Politik sind. Die Entscheidungen letztlich hat aber natürlich die Politik gefällt. Und das klingt in diesen Protokollen schon zum Teil an, dass man da nicht immer einig mit dem war, was die Politik dann letztlich entschieden hat.
Aber selbst die Masken waren innerhalb des Beratergremiums umstritten?
Das Tragen von Masken, das war beim RKI lange umstritten, auch inwieweit eben Empfehlungen zum Tragen von FFP2-Masken ausgesprochen werden sollten. Und da würde ich auch sagen, war die Behörde tatsächlich insgesamt so zögerlich, dass sie da so einen negativen Blick auf Masken hatte. Am Anfang hatte den die WHO aber ja im Übrigen auch noch, ne? Also da war das RKI jetzt auch nicht ganz allein. Ich habe das nie ganz verstanden, wieso man da so zögerlich war. Aber ja, das RKI hat halt auch immer gesagt, gerade die FFP2-Masken, die tragen halt Menschen dann nicht vernünftig, weil die ja so einen hohen Atemwiderstand haben. Dann hängt halt die Maske irgendwo rum, damit man dran vorbeiatmet oder ne, die Brillengläser beschlagen. Und dann nützen diese Masken natürlich tatsächlich weniger als eine gut getragene OP-Maske. Das waren dann so die Bedenken, die da diskutiert wurden. Und so gab es ja von daher vom RKI nie eine große Begeisterung für FFP2-Masken. Das sieht man auch in diesen Protokollen. Und Frage ist, wie richtig ist das? Dafür gibt es tatsächlich auch bis heute sehr wenig gute Studien, die das vergleichen.
Das Coronavirus verlor über die Zeit seine Kraft und seinen Schrecken. Aber nach der Pandemie ist vor der nächsten Pandemie, wie Christina Berndt erläutert hat. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht am 1. April 2023 wieder weggefallen ist. Am 2. Februar vergangenen Jahres musste man dann auch keine Masken mehr im öffentlichen Nahverkehr tragen. Damit war in Deutschland für die meisten die letzte sichtbare Corona-Schutzmaßnahme beendet. Und erst vor einem Jahr, Anfang März 2023, fiel dann auch noch die Testpflicht in Altersheim. Inzwischen hatten und haben sich in Deutschland Millionen Menschen mit Covid-19 angesteckt. Das Gesundheitssystem wurde bis aufs Äußerste strapaziert. Grundrechte eingeschränkt, berufliche Existenzen vernichtet, Schüler sozial abgehängt. Und ich habe es nochmal nachgelesen, seit 2020 sind laut Robert-Koch-Institut in Deutschland mehr als 182.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Etwa 65% waren 80 Jahre oder älter. Und viele leiden noch heute an Long-Covid. Karl Lauterbach war in der Hochphase der Pandemie noch schlicht SPD-Gesundheitsexperte und galt damals vielen als Cassandra vom Dienst. Und tatsächlich sind einige seiner Warnungen schlicht auch nicht eingetreten. Vielleicht aber auch, weil eben Notbremsen gezogen wurden. Im Januar vor einem Jahr bei Markus Lanz hat Karl Lauterbach gesagt:
Wir sind mit weniger Toten als England, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien durchgekommen. Genau, und das, obwohl wir sehr alte Menschen haben in Deutschland und das Sonderproblem hatten, dass also durch eine, sagen wir mal, Querdenkerfront, die sich aufgebaut hat, die Impfungen bei älteren Menschen nie so weit ausgebreitet werden konnten, wie notwendig gewesen wäre.
Immerhin hat Lauterbach auch Fehler eingestanden. Jeder hat also ein Stück weit seinen eigenen Blick auf die Sache. Und vielleicht bleibt das auch so. Die Polarisierung, die Lagerbildung in Deutschland ist weit fortgeschritten. Viel Vertrauen wurde verloren, nicht nur in den Staat, sondern auch in die Medien. Und die AfD geriert sich als der parlamentarische Arm der sogenannten Querdenker. Ob die geschlagenen Wunden jemals wieder heilen werden? Diese Sendung war jedenfalls ein Versuch dazu. Das war das Thema mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk, Vincent Vitus Leitgeb und mir, Lars Langenau. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung. Feedback immer gern per Mail an podcast@sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.